SZ LZ WM Talk mit Antonia von der Schaumburger Zeitung und Chiara von der Sparkasse Schaumburg.
Und noch ein kurzer Transparenzhinweis, bevor es losgeht. Der SZLZ-WM-Talk entsteht in bezahlter Kooperation mit der Sparkasse Schaumburg.
Ja, Chiara, ich habe gesehen, du hast heute ein ganz spezielles, ganz besonderes Deutschland-Trikot an. Ich frage mich ja, wo kriegt man denn so eins her mit einem Sparkassenaufdruck?
Mann, da hast du ja richtig aufgepasst schon, direkt am Anfang, wo wir uns gesehen haben. Ja, also das haben wir tatsächlich zur Einstimmung von unserem Vorstand Stefan Nordmeier und Oliver Schiller bekommen. Das hat die ganze Sparkasse, also jeder Mitarbeiter hat das von uns bekommen. Und das ist tatsächlich ein gebrandetes natürlich, ne? Also wir sind bei uns in der Sparkasse Schaumburg schon richtig in WM-Stimmung.
Ja, das heißt, du freust dich wahrscheinlich schon drauf.
Auf jeden Fall. Also die WM ist ja so ein großes Ding. Da kann man sich ja eigentlich nur drauf freuen. Und dementsprechend bin ich auch schon mega in WM-Stimmung. Wie sieht's denn bei dir da aus?
Ja, da kann ich mich nur an... anschließen. Ja, ich finde, so ein EM- oder ein WM-Jahr ist immer was ganz Besonderes. Das ist schon, seit ich so daran denken kann, habe ich... jedes Jahr immer drauf gewartet, nächstes Jahr ist EM, nächstes Jahr ist WM.
Ja.
Und im Vorlauf bin ich schon immer richtig im Fieber und gucke mir so Analysevideos von YouTubern an auf YouTube. Ja, von YouTubern auf YouTube. Ne? Also ich gucke mir Analysevideos an, wo sie erzählen, wer gute Chancen hat, was für Chancen Deutschland vielleicht dieses Jahr hat. Und so bringe ich mich dann immer ein bisschen in Stimmung. Und ich freue mich auf jeden Fall schon, weil... Deutschland spielen zu sehen ist natürlich was anderes, als jede Saison Hannover anzugucken und zu sehen, wie sie den Aufstieg wieder vermasseln. Also
ja, da bin ich ganz bei dir.
Ja, also. Ich hoffe, es wird erfolgreich dieses Jahr, weil sonst wird's traurig.
Du bist auf jeden Fall mehr drin mit deinen Analysen als ich. Deswegen würde ich sagen, da bist du unter uns beiden auf jeden Fall der Profi. Aber da stimme ich dir zu. Also es ist auf jeden Fall nochmal was ganz, ganz anderes, als immer ins Stadion nach Hannover zu fahren und sich das Spiel dann anzugucken, als jetzt, wenn die ganze große, weite Welt da vom Fernseher sitzt und sich alles anguckt. Ne? Also es ist ja schon nochmal was ganz anderes und was Besonderes auf jeden Fall.
Ja, man könnte fast sagen, ganz großer Fußball, ne?
So ist es, da hast du vollkommen recht.
Ja, apropos großer Fußball, wenn du jetzt deine Fußballtraumelf aufstellen müsstest, wen würdest du denn da sehen?
Also, ich habe mir jetzt ja ganz viele Notizen hier gemacht. Ich war ein ganz fleißiges Bienchen, muss ich sagen. Musste mir das natürlich alles aufschreiben, aber ich fange einfach mal mit dem Tor an. Da habe ich auf jeden Fall Manuel Neuer. Also da geht bei mir gar kein Weg dran vorbei. Das ist so eine Granate im Tor. Also auf den würde ich ungerne verzichten. Wie sieht's denn da bei dir aus?
Da gehe ich mit. Ich habe auch Manuel Neuer aufgestellt. Ich finde... Das ist ein ganz besonderer Typ, vor allem, weil ich jetzt auch nach unserem aktuellen Kader aufgestellt habe.
Mhm.
Und Olli Baumann ist ein super Torwart, aber Manuel Neuer ist nochmal ein ganz anderes Kaliber. Wenn er denn fit ist, ist er ja immer noch absolute Weltklasse.
Absolut, definitiv. Da kann ihm auch keiner was vormachen. Dazu muss ich auf jeden Fall sagen, ich habe eine gemischte Traumelf gemacht. Also ich habe mich jetzt nicht nur auf Deutschland fokussiert, aber ich habe auf jeden Fall ganz viele deutsche Spieler trotzdem dabei. Ich mache einfach mal weiter mit der Abwehr. Da habe ich auf jeden Fall Antonio Rüdiger dabei. Der darf bei mir tatsächlich gar nicht fehlen. Ich gucke nebenbei auch manchmal bei Real Madrid die Spiele. Deswegen, da macht er auch immer echt eine gute Figur auf dem Platz und kriegt das auf jeden Fall richtig gut hin. Er ist ja auch sowohl außen als auch innen zum Einsetzen. Dementsprechend finde ich sehr, sehr vielfältig. Den kann man da ruhig mal mitnehmen. Und ob er jetzt bei der WM dabei ist, beziehungsweise in der Startelf steht, das werden wir ja, denke ich mal, noch sehen. Dann habe ich auf jeden Fall den Virgil van Dijk. Ich hoffe, ich habe ihn jetzt richtig ausgesprochen.
Virgil vielleicht?
Virgil. Ja, genau. Den habe ich auf jeden Fall aus der Niederlande noch mit eingebaut. Einfach mit seiner Ruhe. Also er hat so eine Ballruhe, wenn er den am Fuß hat und ist aber trotzdem körperlich super, super stark. Und dazu darf man nicht vergessen den Ruben Dias. Auch ein echt krasser Fußballspieler, muss ich dazu sagen. Und dann habe ich so ein bisschen an meine alten Fußballzeiten gedacht. Ich als alter Rechtsaußenverteidiger, da durfte bei mir der Joshua Kimmich nicht fehlen.
Ah, sehr interessant. Bei mir sieht's nämlich ganz anders aus. Ich habe nämlich gesagt, Kimmich wird nicht in der Verteidigung spielen.
Ja.
Ich habe mir nämlich gedacht, dass man die Bayern-Achse nicht auseinanderreißen sollte. Deswegen habe ich für meine Deutschland-Elf, ich gehe mal von links nach rechts, Raum, Schlotterbeck, Tah und Brown aufgestellt. Ja. Ich möchte jetzt hier nochmal besonders Brown herausstellen, weil ich finde, für so einen jungen Kerl hat er in den letzten Spielen echt einen super Job gemacht. Und wir werden den ganz sicher brauchen für Spiele wie gegen Spanien oder Frankreich, weil ich finde, der Nene hat Lamine Yamal in seine Tasche gesteckt, als Frankfurt gegen Barcelona gespielt hat. Und deswegen finde ich, darf er auf jeden Fall nicht in der Startaufstellung fehlen.
Ja.
Wie gesagt, Kimmich sollte nach vorne rücken. Ich kann ja gleich weitermachen.
Ja,
und zwar neben Pavlovic spielen, weil die schon eingespielt sind. Mhm. Und außerdem ist es halt eine unserer großen Schwächen, wenn Kimmich nach vorne rutscht, dass niemand nachrutscht und wir ein riesiges Loch hinten rechts haben.
Das hast du sehr gut beobachtet.
Genau.
Das stimmt.
Deswegen habe ich mich dafür entschieden, die Bayern Sechser aufzustellen.
Das ist auf jeden Fall schon sehr stark da. Ich habe absolut den Pedri mir ausgesucht. Auch ein absolut überragender Techniker. Also in der Technik kann ihm, glaube ich, kaum einer was vormachen. Aber auch sein Spielverständnis ist ja echt groß.
Ja.
Dann dürfen bei mir natürlich Jamal Musiala und Florian Wirtz nicht fehlen. Also die mag ich total gerne auf dem Spielfeld und die sind auch echt richtige, wie sage ich immer so schön, Zaubermäuse. Also die zaubern da vor sich hin und es sieht auch immer wunderbar aus. Und zuletzt habe ich mir noch den Rodri rausgesucht. Der wurde ja auch 2024 zum Weltfußballer gekürt.
Ja.
Und wenn ich da jetzt noch einen nennen darf, der leider nicht mehr so aktiv ist, aber immer noch absolut mein absoluter Lieblingsspieler, das ist Toni Kroos.
Warte mal, das ist auch mein Lieblingsspieler.
Ja, mega. Also deswegen damals, als ich mein Trikotnummer neu aussuchen durfte, habe ich auch die 8 genommen. Also da ging auch kein Weg dran vorbei und deswegen, der muss einmal genannt werden.
Ja, ich muss jetzt hier auch nochmal einwerfen. Ich habe das Toni Kroos WM 2014 Trikot in meinem Schrank zu Hause liegen.
Oh Gott,
habe ich heute
so
leider
neidisch.
Nicht mitgebracht. Es ist, vielleicht hat es Sammlerwert, ich weiß es nicht, aber ja, weil er jetzt ja leider nicht mehr aktiv ist, obwohl es mich sehr traurig macht, habe ich natürlich ein anderes Mittelfeld aufgestellt. Und zwar habe ich vor zwei Sechsern ein Dreiergespann aus Wirtz, Havertz und Musiala.
Auch sehr gut.
Der Grund dahinter ist ja, okay, Musiala muss sowieso wuseln, die machen sowieso ihr Ding. Ich habe tatsächlich Havertz auf die 10 gestellt, weil er sich mit meinem Stürmer abwechseln kann. Das heißt, einer lässt sich fallen und der andere geht in den Sturm. Ja. Ich glaube, das kann ziemlich viel Verwirrung stiften. Und tatsächlich, ich liebe Dennis Undav, aber ich würde da Nick Woltemade hinstellen. Alleine durch seine Größe und seine Präsenz kann der so viel vorne machen, vor allem wenn er hohe Flanken vorne reinkriegt. Und ich glaube, der ist schon, weil er so jung ist, auch unsere Zukunft und sollte auch das Vertrauen bekommen.
Das stimmt, da hast du absolut recht. Da würde ich tatsächlich auch mitgehen. Aber ich habe mich tatsächlich doch für jemand anderes entschieden. Also ich würde behaupten, viele würden sogar Mbappé nennen.
Ja, ja.
Also das ist ja wirklich der Favorit von gefühlt jedem. Ich habe mich aber dazu entschieden, Dennis Undav tatsächlich zu nehmen, weil er für mich einfach, er hat eine super Saison gespielt. Er ist wie so ein kleiner Joker, den man in der Tasche hat. Und aus dem kann auch, glaube ich, noch richtig krass was werden. Also ich glaube, gerade bei der WM wird er nochmal richtig zeigen, was er kann.
Ja, also er erinnert mich auch tatsächlich ein bisschen an Miroslav Klose in der Hinsicht, dass er so spät so ein Profi geworden ist.
Ja.
Und da können wir ja vielleicht sogar direkt einsteigen, welche historischen Spieler dir so im Gedächtnis geblieben sind. Weil bei mir war es als Kind Miroslav Klose,
ja.
Auch wenn ich jetzt für den Angriff jemand anderes gewählt habe. Aber um das nicht vorwegzunehmen, würde ich dir einfach das Ruder überlassen.
Ja, ich habe das tatsächlich so ein bisschen, ich habe gar nicht so eine richtige Elf aufgestellt, sondern ich habe einfach mal so ein paar Namen mir aufgeschrieben, die mir einfach im Gedächtnis geblieben sind, weil ich es grundsätzlich einfach super schwer finde, so historische Spiele aufzuschreiben oder zu sagen, da es so viele gibt auf der ganzen Welt oder halt auch gerade auf Deutschland bezogen. Aber mir fallen zum Beispiel solche Namen ein wie Miroslav Klose, hast du eben schon genannt, genau. Den er ist einfach einer der erfolgreichsten Torschützen, das muss man einfach sagen, super kopfballstark, also da konnte keiner ihm was vormachen. Dann habe ich noch solche Namen aufgeschrieben wie den Kaiser, Franz Beckenbauer.
Ja.
Ich meine, das ist auch ein Name, der ist jedem ein Begriff. Oder halt auch Lothar Matthäus, ich glaube, da muss man einfach nicht viel zu sagen. Aber auch wenn man jetzt auf die große weite Welt schaut, habe ich jemanden wie Pelé aufgeschrieben. Auch der ist ja auch wirklich einer gewesen, den kann man nicht vergessen. Oder halt auch Diego Maradona. Also ich glaube, die Namen sprechen für sich, dass man da gar nicht so viel erklären muss zu. Aber das sind wirklich Namen, die bleiben mir für immer im Gedächtnis.
Ja, da kann ich auf jeden Fall natürlich mitgehen. Es gibt ja so viele Torjäger. Und für den Angriff habe ich mir tatsächlich überlegt, mein Ansatz war, wen gibt es nur einmal?
Mhm.
Und das ist für mich Thomas Müller.
Da hast du recht.
Weil es gibt nur einen Rudi Völler, es gibt nur einen Thomas Müller. Ich finde Thomas Müller super beeindruckend, weil er überhaupt nicht den Körperbau hat, um Fußballspieler zu sein. Und der Typ ist so spielintelligent, dass er eine eigene Spielweise entwickelt hat, die keiner nachmachen kann. Und es braucht so viel Können, um auf diese Art und Weise den Raum zu lesen. Ich glaube, das wird nie jemand replizieren kann. Deswegen würde ich sagen, ist der Raumdeuter für mich schon einer der historischsten Angreifer.
Mhm,
auch absolut. Wenn man ihn vielleicht nicht Stürmer nennen kann, aber ich würde ihn eher einen Stürmer nennen als einen Mittelfeldspieler.
Ja, das stimmt. Da hast du vollkommen recht. Da würde ich sogar mitgehen. Also Thomas Müller ist wirklich der absolute Wahnsinn und da kommt auch keiner dran.
Und auch ein echter Charakter. Also ich glaube, entweder man liebt ihn oder man findet ihn total unangenehm.
Voll.
Ich liebe ihn. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil es ein Bayer Junge ist. Keine Ahnung.
Er ist auch total lustig. Also er ist wirklich, er tritt auf und man fängt an zu grinsen, weil er wirklich eine Ausstrahlung hat. Das ist der Wahnsinn.
Genau, also der war auch, glaube ich, ziemlich wichtig, zum Beispiel während der EM24 als Moodmaker oder wie auch immer man das nennen möchte.
Ja,
voll. Deswegen würde ich ihn schon sehr weit oben einschätzen.
Da wäre ich ganz bei dir. Hast du noch irgendwen auf deiner Liste? Oder?
Für den Angriff? Tatsächlich so nicht, weil du alles schon vorweggenommen hast. Deswegen würde ich da auf jeden Fall mitgehen. Bei den Frauen könnte ich natürlich noch was nachhauen.
Logisch.
Aber Julian Nagelsmann nominate Alexandra Popp. Aber das lassen wir jetzt einfach mal so stehen.
So ist es.
Genau, aber im Mittelfeld habe ich mir so einige Mal überlegt. Da haben wir ihn ja schon gehört, den guten alten Toni Kroos. Mein Lieblingsspieler, glaube ich, ever.
Ja.
Weil er einfach so technisch gut ist, so klug ist. Auf diese Art und Weise ein Spiel zu lenken, ist einfach beeindruckend. Also ich wollte früher immer sein wie er. Schön, dass ich auch den gleichen Spitznamen habe.
Ja.
Aber leider nicht auf der 8 oder 6 spielen darf, sondern außenrum wirbele. Aber das ist ja jetzt nicht so schlimm. Und wen ich noch nennen würde, ist sein Partner, Luka Modric.
Mhm.
Ein ganz feiner Fußballer.
Ja.
Und leider dieses Jahr sein letztes großes Turnier. Ich habe auch gehört, er will danach aufhören.
Oh, okay.
Was ich persönlich sehr schade finde. Aber natürlich, wenn es wehtut oder wenn man alt ist, dann muss man natürlich auch irgendwann die Schuhe an den Nagel hängen.
So ist es. Irgendwann kommt leider das Ende.
Genau.
Das war bei Toni Kroos ja genauso. Also da war ich auch super, super traurig, muss ich sagen. Also der ist schon echt ein feiner Kerl und das sowohl privat als auch, also beziehungsweise nicht auf dem Platz, aber auch auf dem Platz hat er das immer super, super, super gemacht.
Ja.
Und hat auch viele Dinge gesehen, die andere, würde ich jetzt mal behaupten, nicht gesehen hätten. Dementsprechend, ich gehe da komplett mit deiner Meinung.
Ja, und vielleicht jetzt noch als Nachgedanke Bastian Schweinsteiger.
Mhm.
Dafür, was er für ein Leader war. Vielleicht, er ist ja nicht so der starke Fußballer wie ein Kroos oder ein Modric, aber er hatte diese gute alte deutsche Mentalität, wie man sagen würde. Dieses Anpacken und Machen.
Ja.
Und sich reinbeißen und auch wirklich kämpfen bis zum Ende. Und das finde ich sehr beeindruckend.
Ja, absolut, definitiv. Da gehe ich auch wieder mit. Wie sieht's denn bei dir aus? Hast du irgendeinen WM-Moment, der für dich super, super im Gedächtnis geblieben ist?
Ich würde sagen, nicht genau ein Moment. Natürlich, der WM-Sieg 2014 ist ja ein Moment, der was ganz Besonderes war.
Mhm.
Aber für mich war die ganze WM 2014 was ganz Besonderes, weil ich war beim Public Viewing mit meinen Freunden bei der Partyscheune Ahnefeld.
Mhm.
Und die haben das echt cool gemacht. Die haben für die Kinder aus gepressten Heuballen diese, die man klassisch vom Feld kennt, in diesen Plastikverpackungen, haben die einen Pool gebaut.
Ach cool.
Und da konnte man, bevor man Fußball geguckt hat, da ein bisschen baden gehen. Mhm. Und ja, hat man ein bisschen Public Viewing gemacht mit seinen Freunden. Wir Kinder oder Jugendliche, naja, ich war 15, ne? Wir durften ganz vorne sitzen, während die Erwachsenen dann auf so aufgebauten Stühlen und Tischen saßen. Das war wirklich in einer Scheune. Und das ist so cool, dass ich seitdem jedes Jahr da war, wenn es denn stattfindet.
Ach, wirklich?
Ja, ich finde es ist einfach süß, in einer Scheune auf einer Leinwand Fußball zu gucken.
Ja.
Und ja, als dann das Tor fiel, weiß ich noch ganz genau, was da für eine Party in dieser Scheune war. Und ich glaube, mich auch daran erinnern zu können, dass mein Papa geweint hat.
Ja.
Also das würde ich sagen, ist schon der eine Moment. Und das ganz kurz danach wäre natürlich das 7-1 gegen Brasilien. Da saß ich tatsächlich zu Hause, weil es ja Gewitterwarnung gab und meine Mama und ich Sorge hatten, uns in die Scheune zu setzen. Und dann saßen wir da auf dem Sofa und konnten gar nicht glauben, was passiert.
Das glaube ich dir. Also ich muss tatsächlich sagen, mit der WM 2014, da schließe ich mich absolut an. Ist auch mein absoluter WM-Moment, den ich, glaube ich, immer in Erinnerung behalten werde. Ich war damals 13 und quasi für mich eigentlich so die erste WM, die ich so richtig miterlebt habe, wo ich mich auch so richtig dran erinnern kann. Und ich weiß noch, damals saßen wir in der großen Gartenlaube, beziehungsweise mit Garten eigentlich auch, wo wir alle saßen, beim Public Viewing bei Freunden von meinen Eltern. Und wir haben alle super mitgefiebert. Also diese Emotion, die du als Kind durchlebst, ja, ist wirklich der absolute Wahnsinn. Und wo dann quasi der Siegtreffer kam, da ist ja wirklich völlige Eskalation. Also ja, manche haben geweint bei uns, wir haben alle uns gefreut, geschrien. Ich weiß, damals gab es die Vuvuzelas und da haben wir da rumgetrötet. Also es war wirklich der Wahnsinn. Und dann durften wir tatsächlich, wir Kinder, sind wir mit dem Cabrio losgefahren, mit unserer riesen Flagge, Deutschlandflagge und allem möglichen Kram. Wir waren geschminkt und alles. Und dann sind wir mit dem Autokorso durch Stadthagen gefahren.
Oh wow.
Also auch da das volle Emotionspaket einmal mitgenommen, alles gesehen, jegliche Menschen haben gefeiert auf der Straße, also es war wirklich der absolute Wahnsinn und dementsprechend das ist mein absoluter Favorit.
Ja, apropos Auto, es tut jetzt ja nicht so viel zum Thema, aber erinnerst du dich noch an den WM-Song von Mark Forster und Sido?
Welcher war denn das?
Die haben Au Revoir umgeschrieben für die WM 2014.
Stimmt.
Und ich habe das immer noch teilweise im Kopf. Also ich bin auch gerne so, wenn ich zum Fußball fahre, zum eigenen Spiel oder laufen gehe, dann höre ich mir gerne solche Songs mal an. Ja. Und dann kommt der in der Playlist und du denkst zurück und denkst, ja.
Kriegst du nochmal kurz Gänsehaut.
Ja,
ne?
Ja, genau. Ja. Also es ist echt ein besonderes Jahr gewesen, würde ich sagen.
Aber apropos WM-Song. Ich habe mir vorhin mal den, in Anführungsstrichen, WM-Song von Shakira angehört. Die macht ja jedes Jahr ein Lied. Hast du den auch schon gehört? Wie ist da so deine Meinung zu?
Nee, ich habe den tatsächlich noch nicht gehört. Mhm. Den einzigen WM-Song, den ich gehört habe. Er ist der ganz schreckliche aus den USA. Und ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber auf TikTok geht so ein sehr, sehr seltsamer KI-Song umher.
Ja, ich habe ihn auch gesehen.
Und das Schreckliche ist, er ist ein Ohrwurm.
Ja.
Und du bekommst ihn nicht aus dem Kopf, aber wir werden jetzt nicht weiter darüber reden, weil das ist ganz schön
das springt
unter der Gürtellinie geht dieser Song.
Absolut. Und was mir nur aufgefallen ist, also bei dem Shakira-Song, ich meine, die hat echt richtige Songs rausgebracht, was so richtige Banger geworden sind, sage ich jetzt mal. Aber den dieses Jahr, den finde ich vergleichsweise echt ruhig. Also ich finde diese WM-Songs immer mega oder auch EM-Songs, weil ich finde, die sind super motivierend, auch wenn man sich selber als Zuschauer so mega drauf freut. Aber ich glaube auch, dass die Spieler das vielleicht auch motiviert, wenn man so einen coolen Song hat. Aber der ist irgendwie so ruhig geworden dieses Jahr. Also der ist irgendwie nicht so gut getroffen. Aber vielleicht kommt da ja noch der ein oder andere.
Ich hoffe es jedenfalls, weil ich finde, das war auch ein kleines Highlight, wenn man dann in der Halbzeitpause da beim Public Viewing saß und dann kam der Einspieler zur Werbepause und man steht dann aber ja meistens doch nicht auf. Okay, vielleicht tut man sich eine Bratwurst, aber ich saß dann immer gern und habe mir auch die Halbzeitanalyse angehört und da gehört der Song natürlich dazu. Ne?
Absolut, das stimmt. So, sag mal jetzt zum Schluss nochmal die Frage, wer wird denn jetzt eigentlich Weltmeister?
Ich habe da mehrere Bedingungen, würde ich sagen.
Oh, jetzt bin ich aber gespannt.
Also die vorherigen Jahre habe ich immer gesagt, egal ob es WM oder EM ist, ich glaube, Frankreich gewinnt, aber dieses Jahr bin ich davon nicht überzeugt.
Oh.
Weil da ist viel zu viel internes Drama.
Mhm.
Alles, was sich um Mbappé dreht und gefühlt, was er anfasst, passiert Drama.
Ja.
Ich glaube, das sind solche tollen Fußballer, aber die sind im Team meiner Meinung nach zu unruhig.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, Spanien, solange sie nicht in der K.O.-Runde auf Deutschland treffen.
Ja.
Weil ich glaube, sollten wir in der K.O.-Runde auf Frankreich treffen und gewinnen und uns in den Rausch spielen, dann kicken wir Spanien raus.
Das glaube ich
auch. Das wird die Rache für 2014.
Ja.
Deswegen, ja, ich sage Spanien, solange wir nicht gegen Frankreich gewinnen.
Mhm.
Und wenn Deutschland gegen Frankreich gewinnt und gegen Spanien gewinnt, dann sage ich, holen sie den Pott auch.
Okay, ich bin gespannt. Also ich gehe da tatsächlich fast mit. Also natürlich sage ich immer, Deutschland wird Meister. Also
ja.
Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich hoffe es einfach, dass sie an den anderen Erfolge einfach anknüpfen können. Aber natürlich, Frankreich ist auch super stark, haben sehr starke Spieler. Spanien steht auch auf meiner Liste, also auch da. Aber wie du sagst, wenn wir da, ich sag jetzt mal, sie rauskicken, bei dem Spiel, wenn wir gegeneinander spielen, dann wird Deutschland das Ding auf jeden Fall holen.
Ja, weil man muss jetzt ganz ehrlich sein, Argentinien, Brasilien sehe ich dieses Jahr nicht so stark.
Nee.
Ich sage, es wird auf jeden Fall eine europäische Mannschaft, die gewinnt.
Mhm.
Außer es gibt auf einmal einen Überraschungshit, was ich aber nicht
man
glaube.
Man weiß nie, was bei der WM so
man
passiert.
Man weiß nie, was passiert. Also vielleicht ist ja auch Gruppenaus für Argentinien, jetzt wo sie selber Weltmeister waren. Es ist ja ein Fluch.
Mhm.
Wir werden sehen.
Ich bin gespannt.
Ja, ich auch.